Thema für den heutigen Abend, die priesterliche Stellung des Herrn Jesus oder der große hohe Priester. Wir wollen zu diesem Thema heute Abend ein Wort lesen aus dem ersten Johannesbrief, und zwar aus dem ersten Kapitel. Wir lesen des Zusammenhangs wegen von Vers 8. Erster Brief des Johannes, Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündiget. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesum Christum, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Soweit zunächst Gottes Wort. Wenn man sich einmal die Mühe macht und das Evangelium nach Johannes aufmerksam betrachtet und dann hier diesen ersten Brief einmal zur Hand nimmt, dann kann man sehr leicht feststellen, dass wir hier eigentlich in diesem ersten Johannesbrief eine Art Fortsetzung haben von jenen Gedanken und Belehrungen, die wir im Evangelium nach Johannes finden. Wir haben uns wiederholt daran erinnert, dass es das Bemühen des Apostels Johannes war, als er sein Evangelium geschrieben hat, uns ganz klare Hinweise und Belehrungen zu geben, dass der Herr Jesus, dieser von den Juden verachtete Nazaräer, tatsächlich der Christus ist, der Sohn Gottes. Aber gleichzeitig, sagten wir, legt Johannes auch sehr großen Wert darauf, damit ihr auch das wisset, dass ihr glaubend Leben habt in ihm. Und gerade dieser Gedanke bestimmt eigentlich den ersten Johannesbrief. Der entscheidende Satz, gerade in diesem Brief, den finden wir im weiteren Verlauf des zweiten Kapitels, und zwar im Vers 8. Da sagt Johannes wieder: Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist in ihm, in dem Herrn Jesus, das ist auch wahr in euch. Und in ihm war das Leben, das wahre göttliche Leben. Und dieses Leben, sagt Johannes, ist jetzt auch in euch. Und das ist das wunderbare Geschenk der göttlichen Gnade. Gott hat uns nicht nur Vergebung der Sünden geschenkt, er möchte uns nicht nur begnadigen, sondern sein Ziel und sein Wunsch ist es, uns Teilhaber werden zu lassen der göttlichen Natur. So schreibt es zum Beispiel später der Apostel Petrus. Johannes sagt, er hat uns teilhaftig gemacht des göttlichen Lebens. Denn das wissen wir, kommt schon in dieser wunderbaren, bekannten Aussage des Herrn Jesus deutlich zum Ausdruck, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wobei ewiges Leben, ich denke, das braucht hier nicht besonders betont zu werden, nicht nur ewige Existenz bedeutet, sondern göttliches Leben. Denn, meine Lieben, eine ewige Existenz haben alle Menschen. Das sagt zum Beispiel auch der Schreiber des Hebräerbriefes, denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Aber dann sagt er nicht, und dann ist endgültig Schluss. Danach aber das Gericht. Von daher gibt es tatsächlich für jeden Menschen, ob gläubig oder ungläubig, eine ewige Existenz. Und das macht die Frage der Ewigkeit so überaus ernst. Denn die Weichenstellung, wo wir unsere Ewigkeit verbringen, die wird bekanntlich in diesem Leben getroffen durch eine ganz persönliche Entscheidung jedes Einzelnen. Von daher ist das eine wunderbare Botschaft, die Gott auch heute verkündigen und bezeugen lässt, dass jeder in ihm, in dem Herrn Jesus, durch ihn glaubend dieses wahre göttliche Leben finden kann. Also es geht nicht nur darum, dass dieses Schuldkonto in unserem Leben ausgetilgt wird, sondern es geht um etwas Neues, was Gott uns schenken will in und durch den Herrn Jesus. Darum sagt auch Johannes am Anfang seines Evangeliums, wenn er uns so die Einzigartigkeit und Größe des Herrn vorstellt, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und wenn er dann von dem Zeugnis des Johannes spricht, dann sagt er, und so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Welch ein Vorrecht. Und ich denke, das wurde auch am Anfang in diesem Liede angedeutet. Es ist ein Vorrecht, ein Geschenk der göttlichen Gnade. Aber wenn man ein so großes Geschenk erhalten hat, der Schreiber des Hebräerbriefes nennt es eine so große Errettung, ich denke, dann müsste es eigentlich das Selbstverständlichste und das Logischste sein, dass man sich auch mit dem beschäftigt, dem wir dieser Errettung letztlich zu verdanken haben. Wenn jemand im natürlichen, praktischen Leben einen besonderen Wohltäter hat, wenn er das erlebt hat, dass er so besorgt und bemüht ist um einen, dann wird man sich auch gewiss einmal Gedanken machen und die Frage stellen, wer ist das überhaupt? Und das ist auch unsere Frage, die uns immer wieder neu beschäftigen soll. Wer ist das überhaupt? Natürlich werden wir sagen, das ist der Herr Jesus. Aber es ist das Bemühen des Heiligen Geistes, uns immer wieder neue Seiten von der Größe der Herrlichkeit des Sohnes zu zeigen. Das sagte der Herr schon seinen Jüngern, als er im Begriff stand, Abschied zu nehmen. Dann sagte er, ich habe euch und werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich werde euch einen Sachwalter senden, der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist, der wird mich verherrlichen. Der wird mich groß machen. Der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wir wissen, dass in der Apostelgeschichte später die Zeugnisse der Jünger sich zum Teil auf das berufen, was der Herr ihnen gesagt hatte. Manches haben sie zunächst überhaupt nicht verstanden. Was der Herr ihnen sagte, das konnten sie einfach gar nicht verstehen. Und der Herr sagte es ihnen auch ganz offen, ihr könnt das jetzt noch gar nicht fassen. Wenn aber der Heilige Geist gekommen ist, der wird euch dann in die ganze Wahrheit leiten. Und wie hat der Heilige Geist damals die Apostel, die Jünger, in diese Wahrheit geleitet? Und wie wurde es ihnen immer größer, die Herrlichkeit ihres Herrn? Wir sehen das in besonderer Weise auch bei dem Apostel Paulus, der tatsächlich nachher nur noch den einen Wunsch hatte, ihn zu erkennen, immer tiefer in dieser Erkenntnis einzudringen. Auch bei dem Apostel Johannes kann man das sehr, sehr deutlich sehen, dass es eigentlich sein Hauptanliegen ist, uns diese Größe, diese Herrlichkeit des Sohnes vorzustellen. Und alles das, was wir in ihm, was wir durch ihn besitzen. Ich sagte gestern schon, man kann sehr deutlich erkennen, dass sowohl bei seinem Evangelium als auch hier bei seinem ersten Brief gleichsam im Hintergrund der Einfluss dieser falschen Lehrer gestanden hat. Meine Lieben, sie kamen mit Ansichten, mit Meinungen, die letztlich darauf abzielten, die Größe des Herrn Jesus abzuwerten. Und da fühlte sich ein Apostel Johannes gleichsam gefordert, nicht seinen Herrn zu verteidigen. Meine Lieben, das haben wir auch nie nötig. Wir brauchen den Herrn Jesus nie zu verteidigen. Wir sollen ihn groß machen. Wir sollen Zeugnis ablegen von seiner Größe. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist auch das Bemühen des Apostels Johannes gewesen. Und so den Herrn groß zu machen. Ich glaube, hier liegt überhaupt das entscheidende Bewahrungsmittel vor den vielen falschen Einflüssen, die es damals schon gegeben hat und die es heute zweifellos auch gibt. Und wir müssen damit rechnen, dass dieser ungöttliche Einfluss immer größer wird. Wir leben in der Endzeit. Wir erinnern uns oft daran, dass wir so viele Kennzeichen sehen, die alle darauf hindeuten, dass wir wirklich in der Endzeit leben. Das markanteste Zeichen, was sehr oft immer wieder so in den Vordergrund gestellt wird, ist zum Beispiel Israel. Aber ich denke, es ist auch ein ganz markantes Zeichen, das Anwachsen ungöttlicher Lehren. Der Einfluss, wo letztlich alles darauf abzielt, irgendwie die Person, die Größe des Herrn Jesus zu verdunkeln oder abzuwerten. Und ich sagte gestern Abend schon, es ist zum Teil erschütternd, dass man solche Gedankengänge selbst bei denen findet oder in den Kreisen findet, wo man eigentlich von ihren Grundsätzen her etwas ganz anderes erwarten könnte. Es ist schon Wachsamkeit geboten. Nun, der Herr Jesus wird uns auch gerade im Evangelium nach Johannes in dieser Herrlichkeit des Sohnes gezeigt. Wir haben uns gestern daran erinnert, dass er auch dieses Lamm Gottes geworden ist. Johannes ist ganz beeindruckt. Johannes der Täufer, wenn er ihn so vorstellt, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Ich sagte schon, für die Juden damals, für die Israeliten, war das einfach ein Begriff, das Lamm. Und gewiss werden sie dann an den Opferdienst gedacht haben, der noch in der damaligen Zeit ihren Gottesdienst bestimmte. Wir wissen, als Israel damals Ägypten verließ, als sie in der Wüste waren, gab Gott ihnen einen Gottesdienst. Dieser Gottesdienst hatte auch einen Opferdienst. Da gab es einen Priesterdienst. Da gab es eine Wohnung Gottes. Das alles bestimmte damals diese Beziehung des Volkes zu Gott. Und jeder Israelit wurde schon von Jugend auf vertraut gemacht mit diesen göttlichen Grundsätzen. Aber leider wissen wir, dass im Laufe der Geschichte leider vieles so zu einer äußeren Form geworden ist. Da war noch der Tempel, da war noch der Opferdienst, da war noch der Priesterdienst, aber das alles war nur noch eine gewisse äußere Form, eine gewisse Pflichtübung, der man damals nachkam. Aber oft fehlte die innere Beziehung überhaupt zu diesen Wahrheiten. Und wir wissen, dass der Herr einmal ein ganz erschütterndes Wort sagen musste, als er in den Tempel kam. Ihr habt das Haus Gottes, das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Ich denke, das war ein ganz harter Vorwurf, den er damals gegen die Juden gerichtet hat. So weit war man gekommen. Ebenso wissen wir, dass aus den Festen Gottes, da waren Feste der Juden geworden. Wir merken, alles war so formalistisch geworden. Und ich denke, wir haben keinen Grund, irgendwie hochmütig auf die Juden herabzuschauen, denn wenn wir in unsere Tage hineinschauen, in die Christenheit, dann müssen wir leider feststellen, dass wir auch hier sehr viel Form sehen. Wir wollen auch da nicht alle verurteilen, sondern uns berechtigterweise fragen, ist es bei uns lebendige Wirklichkeit? Denn die Gefahr, zum Formalismus zu kommen, ist viel, viel größer, als wir vielleicht denken. So musste der Herr schon der Versammlung in Ephesus sagen, und ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Nur wo ein lebendiges, wirkliches Christentum vorhanden ist, wo der Herr so der Erste, der Größte, der Erhabenste ist, da wird auch die entsprechende Anerkennung und die Wertschätzung seiner Person gefunden wird. Johannes versucht das, uns neu groß zu machen. Er ist das Lamm Gottes. Er ist der, der sich selbst als Opfer gegeben hat. Und das ist eigentlich der höchste Ausdruck seiner Liebe gewesen, der mich, so sagt der Apostel an anderer Stelle, geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Nun, wir wissen, dass das Opfer des Herrn Jesus nicht nur gebracht worden ist, um unsere Sündenschuld zu tilgen. Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann gibt und gab es dort viele Arten von Opfern. Und in jedem Opfer, das nach dem Gesetz dargebracht wurde, kommt eine andere Seite von der Größe und der Bedeutung seines Opfers zum Ausdruck. Es gab mindestens 8 verschiedene Opferarten. Und ich sagte schon, in jedem Opfer gab es ganz bestimmte Wesenszüge, wodurch die Bedeutung dieses Opfers deutlich bezeugt wurde. Es gab Opfer, die nur ausschließlich für Gott bestimmt waren. Das sogenannte Brandopfer. Da hatte er sich durch den ewigen Geist Gott geopfert. Und ich glaube, wir dürfen das nie übersehen, dass auch das Werk des Herrn Jesus, sein Opfer auf Golgatha, eine ganz, ganz große Bedeutung hat für Gott selbst. Weil es der höchste Ausdruck gewesen ist, der bedingungslosen Hingabe. Und hinter dieser Hingabe stand die Liebe zu seinem Vater. Das Werk, welches du mir gegeben hast, habe ich vollbracht. Das war Ausdruck jener engen, innigen Beziehung, die von Ewigkeit zwischen dem Vater und dem Sohn bestanden hat. Man hat oft mit Recht gesagt, hier haben wir eigentlich die erhabenste Seite seines Werkes überhaupt. Diese Verherrlichung Gottes des Vaters. Aber er starb auch für unsere Sünden, für unsere Schuld. Das alles war er bereit, auf sich zu nehmen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir wirklich bekennen und bezeugen, dass wir in aller Ewigkeit nicht in der Lage sind, das wirklich immer wieder so dankbar zum Ausdruck zu bringen, was das überhaupt bedeutet. Die Ewigkeit wird angefüllt sein und von daher wird dieses Bewusstsein auch lebendig sein in der Ewigkeit, wie wir es gestern Abend in Offenbarung 1 und auch später Offenbarung 21 und 22 gesehen haben. Denn hier wird immer wieder das Lamm vorgestellt. Das Lamm steht im Mittelpunkt Meine Liebe, natürlich, ich denke, so dumm werden wir nicht sein und sagen, im Himmel steht ein Lamm. Sondern hier ist die symbolische Sprache, das Bewusstsein, dass er, der König der Könige, der Herr aller Herren, das wahre Lamm Gottes ist, das wird in alle Ewigkeit lebendig bleiben. Das wird weitgehend auch unsere Anbetung bestimmen. Das finden wir in Offenbarung 5. Wo das Lamm gepriesen wird. Ich sage noch einmal, es ist eine symbolische Sprache. Aber sie deutet auf das hin, was der Herr Jesus ist. Denn jeder Name, der dem Herrn Jesus beigelegt wird, ist Ausdruck dessen, was er ist. Wir sollten da sehr wachsam sein. Wir reden sehr oft von vielen Titeln, die der Herr Jesus hat. Meine Lieben, das sind keine Titel, das sind Namen. Und zwischen einem Namen und einem Titel besteht ein ganz gewaltiger Unterschied. Einen Titel kann man annehmen und ablegen. Und ein Titel wird gegeben und wieder weggenommen. Aber ein Name verbindet. Ein Name ist fest verbunden mit der Person. Und die biblischen Namen dürfen wir auch nie gleichsetzen mit Namensgebungen unserer Zeit, wenn wir zum Beispiel unseren Kindern einen Namen geben. Biblische Namen, Namen Gottes, Namen des Herrn Jesus, sind immer Ausdruck seiner Persönlichkeit. Von daher heißt es auch, dass gepredigt wurde in seinem Namen. Und hinter diesem Begriff in seinem Namen, da verbirgt sich nicht nur der Name Jesus. Da liegt alles, was er ist. Der Name des Herrn umfasst einfach diese unfassbare Größe, was er in sich selbst ist. Er ist das Leben, er ist das Licht, er ist der Sohn des Menschen. Das alles sind Namen, die auf seine herrliche Stellung hinweisen. Aber es gibt in seiner Beschreibung so unterschiedliche Herrlichkeiten. Und ich möchte es einmal zum besseren Verständnis so deuten. Es gibt eine Herrlichkeit im Leben unseres Herrn, die er gleichsam von Natur aus hatte. Wenn wir ihn betrachten als Sohn Gottes, dann haben wir gesehen, dann ist es eine Herrlichkeit, die er von Ewigkeit hatte. Und diese Herrlichkeit, das ist die Herrlichkeit Gottes. Sie ist ihm gleichsam eigen. Aber es gibt auch eine Herrlichkeit im Leben des Herrn Jesus, von der man vielleicht sagen kann, sie ist erworben worden. Eine erworbene Herrlichkeit. Und diese erworbene Herrlichkeit des Herrn Jesus, sie steht mit seinem Menschsein in Verbindung. Denn wir haben uns daran erinnert, dass der Geist Gottes das in aller Deutlichkeit bezeugt, dass der Herr als Sohn Gottes keinen Anfang hatte, aber als Mensch. Als Mensch gab es einen Anfang. Von daher bezeugt auch der Schreiber in Hebräerbrief, Kapitel 1, denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er war Sohn von Ewigkeit, aber er wurde als Mensch gezeugt. Und als Mensch hat er eine wunderbare Herrlichkeit Gottes erworben, diese Einzigartigkeit des neuen Menschen und diese Herrlichkeit des Menschen Christo Jesu, sie finden wir wieder in der Herrlichkeit des Himmels. Und dazu gehört zweifellos auch diese Herrlichkeit, die er hat als der große hohe Priester. Es gibt manche Ausleger auch heute, die der Meinung sind oder die Ansicht vertreten, dass wir heute mit diesem Priestertum des Herrn Jesus kaum etwas zu tun haben. Dass diese priesterliche Stellung des Herrn Jesus nur für das Volk Israel bestimmt ist. Nun, etwas Wahres mag dran sein, denn wenn wir die Stellung und die Bedeutung des hohen Priesters im Alten Testament betrachten, dann ist das zweifellos so, dass die Stellung des hohen Priesters im Alten Testament ausschließlich für das Volk Israel bestimmt war. Denn diese Ordnung, die Priesterordnung, war Bestandteil des mosaischen Gesetzes. Und das mosaische Gesetz ist nicht den Nationen, auch nicht der Gemeinde, sondern dem Volke Israel gegeben worden. Von daher stimmt es schon. Was die Stellung des alttestamentlichen hohen Priesters betrifft, der war ausschließlich für das Volk Israel bestimmt. Aber das Gleiche gilt auch für den Opferdienst. All das war für Israel bestimmt. Und gerade im Neuen Testament werden wir belehrt, dass die alttestamentliche gesetzliche Ordnung nicht mehr verbindliche Ordnung ist für die Gemeinde, für die Versammlung Gottes. Wir wissen, dass immer wieder Versuche gemacht worden sind, am Anfang bis heute, die Gläubigen auch unter das Gesetz zu stellen. Das hat Paulus sehr viel Kampf gekostet. Und gerade der Galaterbrief ist wohl einer der überzeugendsten biblischen Beweise, dass wir nicht mehr unter Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Nicht das Gesetz ist Richtschnur unseres Lebens, sondern eine neue Schöpfung. Das ist die Richtschnur unseres Lebens. Wir wissen auch, dass gleich am Anfang, als diese Angriffe aus dem Judentum immer stärker wurden, dieser Apostel in Jerusalem zusammenkam, um über diese Dinge zu reden. Ich erinnere an Apostelgeschichte 15. Und da gibt es einen sehr bedeutungsvollen Satz. Da heißt es am Ende dieser Zusammenkunft in Jerusalem: Es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen. Merken wir, das war nicht nur übereinstimmende Abmachung zwischen den Aposteln. Es hat dem Heiligen Geist gut geschehen. Wir haben hier ein Zeugnis des Heiligen Geistes. Und da wird mit aller Deutlichkeit festgelegt, was für die Nationen verbindlich war. Und ich denke, was die Apostel und der Heilige Geist hier bezeugt haben, man darf wohl sagen, müsste eigentlich sowieso eine gewisse Selbstverständlichkeit sein, dass wir das respektieren und anerkennen, sich zu enthalten vom Erstickten und von Unzucht und Hurerei. Ich denke, das sind Dinge, wo man einem sagen muss, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das war das, was damals festgelegt wurde. Aber nie wurde die Gemeinde Gottes, und dazu gehören wir ja, so viele wir glauben, nie unter das Gesetz gestellt. Das Gesetz ist nicht Richtschnur. Das Gesetz aber war Sinnbild. Das Gesetz aber war Schatten der zukünftigen Güter. Und ich möchte sagen, die gesetzlichen Vorschriften, gerade im Blick auf den alttestamentlichen Gottesdienst, waren eine der größten, gewaltigsten göttlichen Offenbarungen im Blick auf seine Heilsratschlüsse. Im Leben, wir wüssten nicht so viel über die Bedeutung seines Opfers, wenn es uns nicht schon in so wunderbarer Weise in der alttestamentlichen Opferordnung vorgestellt würde. Und ebenso war auch die Priesterordnung eine von Gott gegebene Ordnung, die gewiss, und mit Bestimmtheit dürfen wir das sagen, eine tiefere geistliche Bedeutung hatte und hingewiesen hat auf den Herrn Jesus, von dem später im Hebräerbrief gesagt wird, dass er der große hohe Priester geworden ist. Wir haben einen großen hohen Priester, der durch die Himmel gegangen ist, der nicht mit dem Blut von Stieren und Böcken, auch nicht mit der Asche einer jungen Kuh hineingegangen ist, sondern mit seinem eigenen Blut, der sich selbst gegeben hat, der Opfer und Priester und Weg und Tür in einer Person geworden ist. Das erhebt ihn zu dieser einzigartigen Größe, so dass der Schreiber des Hebräerbriefes wirklich zu dieser Feststellung kommt, Kapitel 13, er ist der Gleiche, der er gestern war, heute und in alle Ewigkeit sein wird. Der große Unveränderliche, der diese Herrlichkeit Gottes geoffenbart hat. Und das macht ihn so überaus groß. Nun, mit dem Begriff hoher Priester können vielleicht viele heute wenig anfangen. Denn wir kennen diesen Begriff heute nicht mehr. Im Volke Israel war das eine ganz bekannte Persönlichkeit. Jeder kannte damals den hohen Priester. Ich sage noch einmal, wir kennen diesen Begriff heute nicht mehr. Aber was bedeutet überhaupt hoher Priester? Ich denke, wenn wir da ein anderes Wort gebrauchen, dann wird uns das vielleicht viel besser verständlich. Priestertum bedeutet nach der biblischen Belehrung immer Mittlertum. Das war die Aufgabe der Priester, zu vermitteln. Sie waren die Mittler. Sie standen zwischen Gott und dem Menschen. Denn es gab im Alten Testament keinen Zutritt zu Gott. Da gab es nur ein Herzunahen durch den Mittler. Sie mussten immer den Mittler in Anspruch nehmen. Weil eben wenn ein Israelit seine Opfer darbrachte, dann konnte er nicht irgendwo hingehen und dann opfern. Nach dem Gesetz war er verpflichtet, den Priester in Anspruch zu nehmen. Nur der Priester gab seinem Opfer dann auch die entsprechende Bedeutung. Und wir wissen, dass selbst der Herr Jesus diese Ordnung weitgehend anerkannt hat. Denn nach dem Gesetz musste zum Beispiel ein vom Aussatz Gereinigter erst vom Priester betrachtet werden und dann für rein erklärt wird. Und der Jesus sagte das, diesen Aussätzigen, die er gereinigt hatte. Geht, zeigt euch den Priester. Er hat nie den Aussätzigen gesagt, ihr braucht nicht mehr zu den Priestern zu gehen. Nein, er respektierte die Ordnung des Gesetzes, weil sie verbindlich war, aber nur bis zu seinem Tod. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Und das war schon das deutliche Zeichen, dass jetzt etwas sich verändert hatte. Da war freier Zutritt. Da war der Weg geöffnet. Wie es später der Schreiber im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 19, in so einzigartiger Weise sagt, da wir nun Brüder Freimütigkeit haben, weil eben diese Männer, diese Menschen, die damals angesprochen wurden, das waren Leute, die hatten vielleicht in ihrer Jugend schon einmal im Tempel gestanden. Die wussten, da hing ein Vorhang. Da können wir nie hindurchgehen. Der trennt uns von Gott. Und jetzt sagt der Schreiber, Brüder, wir haben Freimütigkeit. Auf dem neuen und lebendigen Wege, den er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hin und einen großen Priester. Ihr braucht nicht mehr jetzt die irdischen Priester in Anspruch zu nehmen. Wir haben einen neuen Priester, einen neuen Mittler. Der ist im Himmel. Der ist durch die Himmel gegangen. Merken wir, das ist letztlich auch eigentlich die Hauptabsicht und das Ziel des Hebräerbriefes gewesen. Uns zu zeigen, uns deutlich zu machen, dass die irdische Mittlertätigkeit zu Ende ist. Wir haben keine Mittler mehr auf dieser Erde, weil wir sie auch nicht mehr brauchen. Wir haben einen Mittler im Himmel, denn es gibt nur ein Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld. Und dann sagt Paulus im Timotheusbrief, im Hinblick auf alle. Das will sagen oder bedeuten, sein Erlösungswerk beinhaltet die Möglichkeit, dass alle Menschen errettet werden können, aber nicht errettet werden müssen. Das ist ein Irrtum. Das steht nie. Das steht an keiner Stelle der Bibel. Aber die Möglichkeit ist durchaus gegeben. Er ist die Sühnung für unsere Sünden, aber auch für die ganze Welt. Damit sagt Johannes, seht, jeder hätte jetzt die Möglichkeit, von dieser wunderbaren Vergebung Gebrauch zu machen. Das ist ja Sinn und Zweck der Verkündigung. Mein Lieben, wenn alle errettet werden ohne Entscheidung, dann fragt man sich doch mit Recht, warum dann überhaupt noch eine Verkündigung? Dann können wir uns das ruhig ersparen. Dann können wir ruhig vertrauen, dass irgendwann einmal in den zukünftigen Zeitalter doch alle noch errettet werden. Aber gerade das bringt uns doch immer wieder dahin, dass wir, weil wir den Schrecken des Herrn kennen, die Menschen überreden. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn der Sünde nicht kann. Wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er ist der Mittler. Aber die Frage ist damit gewiss noch nicht beantwortet. Brauchen wir keinen Mittler mehr? Ich denke, die Beantwortung dieser Frage wird uns an vielen Stellen vorgestellt. Ich möchte nur an eine bekannte Stelle erinnern, die wir Römer 5 finden, wo wir daran erinnert werden, dass wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Und damit haben wir jetzt Frieden mit Gott. Und dann zeigt uns der Apostel Paulus in den nächsten Versen so das gewaltige Furcht. Er beschreibt den traurigen Zustand, in dem wir als Menschen waren, und zeigt uns die Größe seiner Person. Und da heißt es dann in diesem bekannten Abschnitt in Vers 10, Römer 5, Vers 10, denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, viel mehr werden wir, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Ich denke, das Wort gerettet werden hier bedeutet nicht zuletzt auch hindurch gerettet werden, bis zum Ziele. Denn er ist um unserer Sünde wegen gestorben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt. Mein Lieben, auch das ist Gottes wunderbare Gnade, dass er Vorsorge getroffen hat, dass es nicht nur ein Opfer gibt, das für uns dargebracht worden ist, durch das wir gerettet, gerechtfertigt, geheiligt worden sind. Gott hat auch Fürsorge getroffen, dass wir das Ziel erreichen. Und das ist die wunderbare Mittlerschaft des Herrn Jesus. Wir haben einen Sachwalter bei dem Vater. Auch das ist eine Seite seiner priesterlichen Stellung. Er ist der große hohe Priester. Er ist der einzige Mittler. Und er ist der große Sachwalter, der uns heute in der Gegenwart Gottes vertritt. Und gerade Johannes sagt, wie wichtig es ist, dass wir einen solchen Sachwalter haben. Wir sollten schon das immer wieder festhalten. Gott hat uns nicht nur errettet, er hat auch Vorsorge getroffen, dass wir das Ziel erreichen. Meine Lieben, es gibt viele Gläubige auch heute, die wirklich davon überzeugt sind, dass Gott in der Lage ist, alle Menschen, auch die größten Sünder, zu erretten. Nun, das steht ja auch in der Bibel. Aber es gibt viele, leider, die nicht davon überzeugt sind, dass Gott in der Lage ist, nun auch alle ans Ziel zu bringen. Aber meine Lieben, sind wir denn wirklich so töricht, dass wir an der Kraft Gottes zweifeln? Wie sagt das Paulus, Römer 8? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdammt? Und ich bin überzeugt, sagt Paulus an dieser Stelle, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges uns zu scheiden vermag von dieser Liebe, Gottes und von dieser Liebe, die in Christo Jesu ist. Meine Lieben, ich stelle mir das, was Paulus in Römer 8 sagt, von Vers 31 an, eigentlich gar nicht so schwer verständlich vor. Meine Lieben, es gibt heute zum Beispiel viele Leute, die sehr interessiert sind, so an antiken Sachen. Wie manche geben ungeheure Summen aus für diese alten Dinge. Oder da werden Gemälde gekauft. Meine Lieben, das ist keine Seltenheit, dass man für irgendein Gemälde alter Meister Millionen bezahlt. Aber könnten wir uns dann vorstellen, da ist jemand, der kauft so ein Gemälde für Millionen und dann stellt er das irgendwo in die Garage. Da stellt er irgendwo in den Schuppen und kümmert sich nicht mehr drum. Das ist doch unlogisch. Das ist doch undenkbar, dass jemand, der Millionen ausgegeben hat für ein Kunstwerk, das nicht später beachtet, beschützt und dafür sorgt, dass da nichts drankommt. Ich denke, das macht schon jeder Mensch so. Aber was Gott für uns bezahlt hat, waren nicht Millionen. Das war das Blut seines Einzigen. Das war das Größte, was Gott überhaupt hatte. Das hat er für uns gezahlt. Und da dürfen wir oder sollten wir uns jetzt vorstellen, dass er einfach jetzt tatenlos zusieht, wie Menschen, die erlöst sind durch dieses Blut, aufgrund von Versuchungen, von Einflüssen, wieder verloren gehen. Ach, meine Lieben, er bringt uns auch ans Ziel. Das kann gewiss oft auch mit Schwierigkeiten verbunden sein. Die Bibel redet auch von einer göttlichen Erziehung. Und wir wissen, dass Erziehungen auch im rein praktischen Leben nicht immer angenehm sind. Denn jede Zucht, so sagt es später der Schreiber im Hebräerbrief, ist für die Gegenwart nicht ein Grund zur Freude. Hernach aber schenkt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Auch wir haben einen Sachwalter, einen hohen Priester, einen Mittler im Himmel. Und wir wissen, was dieser Mittler, dieser hohe Priester einmal zu Petrus gesagt hat. Ach, mein Lieber, wo wäre Petrus geblieben? Wenn das nicht Wirklichkeit gewesen wäre, Petrus, ich habe für dich gebetet. Mein Lieber, Petrus hat das zunächst gar nicht verstanden. Hernach aber. Da hat er schon verstanden, was das bedeutet, wie der Herr um ihn besorgt gewesen ist. Und dann genügte nur ein Blick, um einen Petrus wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und meine Lieben, was für ein großer Unterschied besteht denn zwischen Judas und Petrus? Wir werden natürlich sagen, ja, der hat ihn verraten, aber Petrus hat ihn verleugnet. Vom Grundsatz her liegt da kein entscheidender Unterschied. Der eine wollte nichts mit dem Herrn Jesus zu tun haben, Judas, und Petrus auch nicht. Er verfluchte sich sogar und sagt, mit dem habe ich überhaupt nie was zu tun gehabt. Und dann schaut der Herr ihn an und dann geht er hinaus und weint bitterlich. Hier haben wir etwas von dieser Wirksamkeit Gottes, der bemüht ist, uns ans Ziel zu bringen. Und wie manche Kinder Gottes sind einen ähnlichen Weg gegangen und gehen ihn vielleicht heute wie Petrus. Und wie manche haben wir kennengelernt, die das später auch bezeugt haben, dass sie bitterlich geweint haben, dass sie zurückgekehrt sind. Kinder, ich schreibe euch, dass ihr nicht sündigt. Die Möglichkeit zu sündigen, liebe Geschwister, die liegt bei uns alle. Oder sind wir so erhaben, dass wir vielleicht sagen, wir haben keine Sünde? Wir sind diese Perfektionisten. Lieben, da gibt's auch eine Lehre, die das behaupten, sie hätten schon so und so lange nicht mehr gesündigt. Ein Bruder sagte einmal, dann möchte ich doch lieber einmal deine Frau fragen, ob das stimmt. Merken wir werden keine Perfektionisten. Die Sünde ist da. Und es bleibt ein ständiger Kampf, solange wir auf dieser Erde sind. Und wenn wir nicht wachsam sind, dann sündigen wir. Und da schreibt Johannes hier, und ich denke, das ist ihm so ein besonderes Anliegen. Und er spricht hier weniger als ein Apostel, sondern mehr als ein Vater. Schon die Anrede macht das deutlich. Kinder. Kinder, ich schreibe euch dieses, dass ihr nicht sündiget. Aber wenn ihr gesündigt habt, könnt ihr ja vorkommen. Und ich erinnere mich gerne an einen alten Bruder. Er ist schon lange beim Herrn. Viele von euch werden ihn auch kennen. Wenn er von diesem Vers sprach oder diesen Vers einmal zitiert hat, dann hat er das immer so gelesen. Wenn ihr gesündigt habt, wenn dieses Unglück einmal in eurem Leben passiert, dann haben wir einen Sachwort. Er wollte damit sagen, seht, das Sündigen in unserem Leben muss eigentlich etwas ganz, ganz Unnatürliches sein. Und das müssen wir auch als ein wirklich unnatürliches Handeln empfinden. Und wir tun es auch. Wir tun es auch. Denn der Heilige Geist macht uns das sofort klar. Meine Lieben, darin liegt ja die Bedeutung des Heiligen Geistes. Er wird uns innerlich überführen, dass das nicht richtig war. Man kann natürlich auch dann sich einfach über Weisungen des Heiligen Geistes hinwegsetzen. Aber damit ist die Frage gar nicht geklärt. David tat das auch. Mein lieber David setzte sich, man darf wohl sagen, mindestens ein Jahr lang über die Wirksamkeit des Geistes hinweg. Obwohl da noch ein Unterschied bestand zu uns. Aber er wurde gemahnt. Und was schreibt er später? Als ich schwieg, als ich nicht bekennen wollte, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Schwer lastete auf mir seine Hand. Lieben, das sind Erfahrungen, die nicht nur David gemacht hat. Das sind Erfahrungen, die haben viele im Leben gemacht. Schwer lastete seine Hand auf mir. Und dann wurde er mir zu schwer. Und dann gab's nichts anderes mehr als rückhaltloses Bekenntnis. Wenn wir gesündigt haben, ich sage noch einmal, wenn dieses Unglück tatsächlich einmal in unserem Leben vorkommt, und wie schnell kann das sein? Meine Lieben, heute kann man schnell einen Unfall bauen. Lieben, da ist niemand sicher. Und so ist das auch im geistlichen Leben. Aber wenn dieses Unglück geschehen ist, wir haben einen Sachwalter. Wo ist der? Meine Lieben, da braucht man nicht an einen Wallfahrtsort zu fahren. Wir haben ihn im Himmel. Wir brauchen auch nicht mal eine Reise zu machen. Wir können unsere Knie beugen und zu dem kommen, der im Himmel ist, der immer ein offenes Ohr hat. Ich denke, auch das gehört zu der Größe des Herrn Jesus, der nicht nur damals für uns gestorben ist, der für uns lebt, für uns in der Gegenwart des Vaters ist. Lieber Herr Jesus, braucht streng genommen gar nichts zu sagen. Ich sage es jetzt einmal rein menschlich. Er braucht nicht dem Vater zu sagen, nun vergib den. Das ist vergeben. Meine Lieben, das Opfer Jesu hat alle Sünden getilgt. Alle Sünden sind dadurch endgültig beseitigt. Auch die Sünden, liebe Geschwister, die wir vielleicht noch tun werden. Aber es ist sein Bemühen, uns das Bewusstsein zu schenken, da habt ihr gesündigt. Und jede Sünde macht uns traurig. Und jede Sünde nimmt uns etwas von dieser inneren Freude. Aber sein Wunsch ist es, dass eure Freude nicht gelegentlich mal ist. In der Welt, da gibt's das, wir kennen das ja. Vor wenigen Wochen, da gab es so mal. Es war aber keine Freude. Völlige Freude. Und völlige Freude gibt es nur bei einer völligen Vergebung. Anders geht das gar nicht. Und dafür haben wir einen Sachwalter bei dem Vater. Der ist bemüht, der ist besorgt, damit wir nicht nur gelegentlich uns freuen können, sondern völlig freuen. Ganz erfüllt sind von dieser Freude, wie es Paulus sagt, freut euch alle Zeit.